Es ist schön, euch zu sehen. Ich finde es spannend, dieser Frage nachzugehen, warum musste Jesus sterben? Und gleichzeitig glaube ich, dass wir alle ganz unterschiedliche Antworten auf diese Frage haben. Vielleicht sogar unterschiedlich einschätzen, ob diese Frage jetzt wirklich wichtig ist oder nicht. Es mag sein, dass du denkst, diese Frage, warum musste Jesus sterben, ist eine der unwichtigsten Fragen in meinem Leben. Es hat überhaupt keine Auswirkung auf meinen Alltag. Das hat eigentlich nichts mit dem zu tun, wie ich mein Studium gestalte, wie ich meine Arbeit gestalte, wie ich mit meiner Familie umgehe. Und ich muss sagen, ich habe echt Respekt davor, dass du dann trotzdem heute gekommen bist. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns, dass du hier bist. Aber wie wäre es, wenn diese Frage nicht nur irgendein religiöses Gedankenspiel wäre? Wenn diese Frage vielleicht im Zusammenhang damit steht, warum du dich oft so getrieben fühlst? Warum du so getrieben bist, der oder die Beste zu sein? Der Beliebteste, die Hübscheste? Warum du unbedingt derjenige sein musst, der etwas aus seinem Leben macht? Was ist, wenn diese Frage oder die Antwort auf diese Frage vielleicht damit im Zusammenhang steht, warum du dir so oft Sorgen machst? Warum du oft nicht zufrieden bist mit dem, was du hast? Dann lade ich dich ein, heute mit uns dieses Gedankenexperiment anzuschauen. Warum musste Jesus sterben? Vielleicht gehörst du auch zu einer anderen Gruppe. Eigentlich sagst du, prinzipiell weiß ich aus dem Kindergottesdienst oder von meinen Eltern oder so, irgendwoher weiß ich eigentlich die Antwort, warum musste dieser Jesus sterben? Du hast das schon von klein auf gelernt. Aber irgendwann bist du älter und du denkst mehr über deinen Glauben nach und irgendwann fragst du dich, warum in aller Welt braucht es eigentlich, also braucht Gott, der eigentlich allmächtig ist, warum braucht er das unbedingt, dass sein Sohn an einem Kreuz stirbt? Warum braucht er das, um zu vergeben oder was weiß ich was? Warum ist Gott so eingeschränkt in dieses Konzept? Er ist doch allmächtig. Ich kann doch auch jeden Tag Leuten vergeben. Dafür muss ich auch niemanden kreuzigen, dafür muss kein Blut fließen. Irgendwann entscheide ich mich dafür, anderen Leuten zu vergeben und dann ist das gegessen. Warum braucht Gott das unbedingt, das mit diesem Kreuz? Vielleicht gehörst du auch zu einer dritten Gruppe. Vielleicht gehörst du zu einer Gruppe von Menschen, die irgendwann mal begriffen hat, das, was an diesem Kreuz passiert ist, ist der größte Schatz meines Lebens. Als ich das mal begriffen habe, habe ich gemerkt, dass ich sündiger bin, als ich es jemals geahnt habe. Aber auch geliebter, als ich es je zu träumen gewagt hätte. Vielleicht gehörst du zu dieser Gruppe, die irgendwann mal erkannt hat. Die Antwort auf diese Frage, warum musste Jesus sterben, macht mich frei davon, meine Anerkennung, meine Sicherheit, meine Zufriedenheit immer nur in der Anerkennung bei anderen Leuten zu suchen. Oder in meiner Familie, oder in meinen Beziehungen, oder in meiner Karriere. Ich habe einen Schatz, der über all das hinausreicht. Warum musste Jesus sterben? Wir schauen uns das heute in drei Gedanken an. Und zwar, weil wir Erlösung brauchen, um Sühne zu schaffen und uns vor dem Zorn Gottes zu retten und weil dadurch unsere Herzen verändert werden. Warum musste Jesus sterben? Der erste Gedanke, ihr dürft gerne eure Bibeln rausholen, wir schauen zusammen die Verse ab, Römer 3, Vers 23 an. Weil wir Erlösung brauchen. Da schreibt Paulus Folgendes. Denn alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und ich möchte nicht die ganze Zeit darauf rumreiten, dass wir Menschen Sünder sind. Im Prinzip glaube ich sogar, dass die meisten Menschen keinen Prediger brauchen, um irgendwie zu merken, ja, im Prinzip sind wir schuldig. Im Prinzip gibt es einen Standard, dem ich wahrscheinlich nicht genüge. Und das müssen auch gar nicht mal die 10 Gebote sein. Paulus sagt wenige Verse vorher, dass wir oft genau das tun, was wir bei anderen verurteilen. Wir stellen Gesetze auf, wir haben Forderungen an andere Menschen, von denen wir niemals im Leben denken würden, dass wir sie selbst erfüllen sollten. Also nehmen wir mal an, in deinem Smartphone, das du die ganze Zeit mit dir herumträgst, gäbe es ein Aufnahmegerät. Gibt es vielleicht sogar, wissen wir manchmal gar nicht so genau. Ne? Ich habe manchmal den Eindruck, dass Google das erkennt, was ich vorher gesagt habe. Aber gut, also nehmen wir mal an, es gäbe ein Aufnahmegerät, das nur dann anspringt, wenn du einen Anspruch formulierst, den du an andere Menschen hast. Und es würde dein Leben lang mitlaufen. Und am Ende deines Lebens würde Gott einfach auf die Play-Taste drücken und sagen, komm, wir hören uns mal all das an, was du von anderen Menschen forderst. Und dann gucken wir mal, wie dein Leben im Vergleich dazu aussieht. Ich glaube, ganz vielen von uns, bei mir ist es auf jeden Fall so, und ich vermute bei vielen, vielen anderen auch, uns würde klar werden, dass wir Standards an andere Leute anlegen, von denen wir niemals erwarten würden, dass wir sie selbst erfüllen. Und Paulus sagt, dass wir alle gesündigt haben. Und da geht es nicht so sehr darum, dass wir 50.000 Entscheidungen im Leben vielleicht oder weitaus mehr getroffen haben oder 50.000 mal entschieden haben, ob wir sündigen oder nicht. Und wir haben uns vielleicht dreimal falsch entschieden. Ja? Und dann sitzt Gott da und sagt, Mann, ich würde so gern. Ne? Du hast ja 49.997 Mal richtig gehandelt. Aber die drei Male, die waren leider nichts. Tut mir leid, ich kann dich leider nicht in den Himmel lassen. Es geht leider nicht. Ich kann da nicht über meinen eigenen Schatten springen. Aber darum geht's nicht. Paulus sagt, das ist nicht unser Problem. Der Römerbrief spricht davon, das haben wir letzte Woche auch schon so ein bisschen gehört, dass es etwas in uns drin gibt, das Gott nicht als liebenden Vater, nicht als liebenden Schöpfer, nicht als Herrn anerkennen möchte. Etwas, das glaubt, dass wir es eigentlich besser wissen als er. Dass wir besser wissen, was gut für uns ist. Und das ist das, was uns zu Sündern macht. Wir sind gottlos. Paulus sagt das. Wir Menschen sind gottlos. Wir wollen Gott nicht als Herrn und Schöpfer anerkennen. Und wir haben ihm nicht die Ehre gegeben, die ihm eigentlich zustehen würde. Und er schreibt dann weiter, und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Und es gibt ein zentrales Wort, das wir unbedingt verstehen müssen, um herauszufinden, warum dieser Jesus sterben musste. Und das ist dieses Wort Erlösung. Und das Wort, das hier für Erlösung steht, das bedeutet im Griechischen, wenn man das übersetzen würde, so viel wie Lösegeld zahlen, ja, also jemanden eine Geisel freikaufen oder jemanden aus Schuldknechtschaft zu befreien. Und die Idee dahinter ist, dass es in der Antike in der Regel so etwas wie Privatinsolvenz nicht gegeben hat. Ja, das heißt, wenn man irgendwann seine Rechnung nicht mehr bezahlen konnte, dann gab es nur noch eine Möglichkeit. Man hat sich oder vielleicht ein Familienmitglied von sich verkauft an denjenigen, dem man etwas geschuldet hat. Und man musste dann dort so lange Sklavendienste ableisten, bis man sich von seiner Schuld frei gearbeitet hatte. Und es gab im Alten Testament zumindest nur die Möglichkeit, dass dann ein Löser, ein Erlöser, ein naher Verwandter kam und diese Schuld bezahlt hat, damit man freigekauft worden wurde. Und Paulus sagt im Endeffekt, geistlich gesehen sind wir alle Sklaven. Geistlich gesehen sind wir alle versklavt. Geistlich gesehen müssen wir alle erlöst werden. Wir müssen alle freigekauft werden. Aber wovon? Zwei Dinge müssen wir dabei im Kopf behalten. Das erste, wir müssen erlöst werden von Schuld und Scham. Das ist für uns ein komisches Wort, weil wir denken immer so, wie wir hier in Deutschland oder in der westlichen Welt denken, so denkt jeder im Rest der Welt auch. Aber viele Menschen auf der Welt in ganz, ganz vielen anderen Kulturen haben überhaupt kein großes Problem damit, zu glauben, dass es irgendwelche universellen Standards gibt, die für alle gelten und die wir nicht erfüllen. Die haben überhaupt kein Problem damit zu glauben, dass es bestimmte Normen in einer Gesellschaft gibt, die für alle gelten und dass sie deshalb schuldig sind. Aber wir Menschen im Westen glauben das in der Regel nicht. Für uns sind Sünde, Schuld und Erlösung furchtbare Begriffe. Und wir glauben eher, dass jemand, der sich schuldig fühlt, einen guten Therapeuten bräuchte, weil er die Kontrolle über sein Leben verloren hat. Menschen, die sich schuldig fühlen und Erlösung brauchen, denen sollte professionell geholfen werden. Wir leben in einer Kultur, die sagt, Wahrheit oder wahr oder falsch, richtig oder falsch, das ist alles relativ. Das kannst du nicht für mich festlegen, was richtig oder was falsch ist. Und wenn du dich schuldig fühlst, dann hast du ein Problem. Wir leben in dieser Kultur, die eigentlich sagt, richtig und falsch sind keine universell geltenden Kategorien. Und gleichzeitig gibt es in ganz vielen Menschen dieses Gefühl der Schuld. Dass es Schuldgefühle gibt. Dass es dieses Gefühl gibt, dass wir den Standards irgendwie nicht genügen. Der Autor Franz Kafka hat das mal etwas kompliziert gesagt, aber er war schon jemand, der modern gedacht hat und der dieses Phänomen schon zu seiner Zeit beobachtet hat. Er hat einmal geschrieben in seinem Tagebuch, sündig ist der Stand, in dem wir uns befinden, unabhängig von Schuld. Das klingt ein bisschen kompliziert, aber im Endeffekt meint er, wir fühlen uns schuldig, wir fühlen uns wie Sünder, auch wenn es dieses Konzept von Sünde und Schuld in unserer aktuellen Kultur gar nicht mehr gibt. Wir sind versklavt an Schuld und Scham, auch wenn wir nicht glauben, dass es das wirklich gibt. Und davon müssen wir erlöst werden. Darum ist Jesus gestorben. Und das Zweite, warum Jesus gestorben ist und wovon wir erlöst werden müssen, wir müssen erlöst werden von den falschen Herren. Mancher von euch denkt jetzt vielleicht an seinen eigenen Chef, aber den meine ich wahrscheinlich nicht. Aber woran erkennen wir, dass wir falsche Herren in unserem Leben haben? Wenn wir das Gefühl in unserem Leben haben, dass wir uns beweisen müssen, dass wir uns rechtfertigen müssen, weil wir dieses Gefühl, schuldig zu sein, irgendwie in uns tragen, dann wenden wir uns irgendwann unserem Job zu, unseren akademischen Leistungen, unserer Familie, unseren Beziehungen, der Anerkennung bei anderen Menschen, unserem Geld. Und wenn wir dann irgendwann merken, das ist nicht nur ein Job, das ist nicht nur eine Beziehung, sondern das ist eigentlich die Quelle, die Basis meiner Zufriedenheit und meines Glücks. Das brauche ich unbedingt, um mich nicht mehr schuldig zu fühlen. Dann wird das etwas so, wird das sowas wie ein Herr in unserem Leben. Und dann wird das sowas wie ein Sklaventreiber, der keine Grenzen kennt und der uns schlägt, wenn wir vielleicht in unserer Karriere versagen. Manche von euch kennen vielleicht den Schauspieler und Regisseur Sidney Pollack. Er hat unter anderem 2 Oscars für den Film Jenseits von Afrika gewonnen. Sehr bekannter Film mit Robert Redford. Er ist 2008 gestorben und hat, selbst als er schon sehr krank war, es nicht geschafft, sein Arbeitspensum zu drosseln. Und es gibt ein Interview kurz vor seinem Tod, da sagt er, dass es für ihn so war, als hätte er in seinen eigenen Augen keine Existenzberechtigung, solange er nicht arbeitet. Und dann sagt er so einen krassen Satz, ich lese ihn euch vor, jedes Mal, ich habe das jetzt umschrieben, jedes Mal, wenn ein Film fertig ist, kommt es mir so vor, als hätte ich meine Pflicht erfüllt und die Erlaubnis erworben, ein weiteres Jahr leben zu dürfen. Woran kannst du merken, ob eine Sache, die eigentlich gut ist, ich meine, Arbeiten und Filme machen es gut, eine Familie zu haben ist gut, Geld zu haben ist gut. Woran kannst du merken, dass das zu einem ultimativen Ding geworden ist? In der Regel daran, dass du nicht Nein dazu sagen kannst. Deine Identität hängt davon ab. Es ist nicht nur eine Karriere, es ist ein Sklaventreiber geworden. Es ist nicht nur eine Beziehung, sie hält dich gefangen. Wir brauchen Erlösung von dem moralischen Gesetz in uns und von den falschen Herren in unserem Leben. Was tut Jesus also? Wie macht er das? Wie funktioniert das mit dieser Erlösung? Der zweite Gedanke, Jesus starb, um Sühne zu schaffen und uns vor dem Zorn Gottes zu bewahren. Ich weiß nicht, wie es euch so geht. Als aufgeklärte westliche Menschen haben wir wahrscheinlich Bauchschmerzen mit diesem Satz. Wir mögen Erlösung, wir mögen Freiheit. Freiheit ist gut. Ja, ich darf selber entscheiden, was ich will. Ja, und Erlösung führt dazu. Aber Sühne und Zorn Gottes, schwierig. Paulus schreibt, ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Und das zentrale Wort, um das hier geht, ist das Wort Sühneopfer. Ja, es ist ein komisches Wort. Was in aller Welt bedeutet das und warum muss Vergebung so laufen? Sühneopfer oder Sühne bedeutet so viel wie Zorn abwenden oder Ärger besänftigen. Und die Idee, die Paulus hier formuliert, ist im Endeffekt, Gott bezahlt die Schuld, um Gerechtigkeit zu erreichen selbst. Gott bezahlt die Schuld, um Gerechtigkeit zu erreichen oder wiederherzustellen selbst. Und das ist für uns nicht so leicht zu verdauen, deswegen schauen wir uns das ganz langsam an. Also, wir gucken mal auf Gerechtigkeit, wir gucken darauf, wie er die Schuld bezahlt und wir gucken darauf, wie er sie selbst zahlt. Letzte Woche hat Thomas davon gesprochen, dass das Gefährlichste in dieser Welt der Zorn Gottes ist. Und Gottes Gerechtigkeit ist ganz eng mit dem Thema Zorn verbunden. Weiß nicht, wie es euch geht bei diesem Gedanken, aber Gottes Zorn ist eine Energie, die sich gegen jede Ungerechtigkeit und gegen all das Böse in dieser Welt auflehnt. Und ich denke dann schnell so, Zorn, ich will das nicht. Ja? Ich will nicht drüber nachdenken, dass Gott zornig ist. Ich will einen liebevollen Gott haben. Aber das ist kein guter Gedanke, das ist kein vollständiger Gedanke. Denn Liebe und Zorn hängen in der Regel ganz eng zusammen. Menschen, die lieben, werden zornig. Nicht, obwohl sie lieben, sondern weil sie lieben. Und je mehr du Menschen liebst und je tiefer du sie liebst, desto zorniger kannst du werden. Denn wenn jemand diesem geliebten Menschen etwas antut oder du erlebst, wie sich diese Menschen selbst schaden, wie sie sich selbst zugrunde richten, dann wirst du zornig. Aus Liebe. Wenn du Menschen siehst, die sich oder andere zerstören und du nicht zornig wirst, dann wirst du nur nicht zornig, weil dir diese Menschen egal sind. Und weil wir nur an unser eigenes Wohl denken. Je mehr du liebst, desto zorniger kannst du werden. Und wisst ihr, Gott liebt alles, was er geschaffen hat. Und deshalb wird er zornig über die Ungerechtigkeit, die seinen Menschen und seiner Schöpfung angetan wird. Und mit allem Respekt, ich kann diesen Gedanken so gut verstehen, ich will einen liebenden Gott, aber ich will keinen zornigen Gott. Aber mit allem Respekt, es macht keinen Sinn, das zu sagen. Nur ein Gott, der sich gegen die Ungerechtigkeit in dieser Welt auflehnt, der sagt, ich möchte nicht, dass dieses Böse für immer bestehen bleibt. Meine Menschen sind mir nicht egal. Nur so ein Gott kann auch ein liebevoller Gott sein. Denn wenn er nicht zornig werden würde, wenn er sich gegen diese Ungerechtigkeit nicht stemmen würde, könnte er kein liebevoller Gott sein. Echte Liebe steht auf gegen die Täuschung, gegen die Ungerechtigkeit der Sünde. Und das ist das, was mit dem Zorn Gottes und Gerechtigkeit gemeint ist. Und das Zweite, Gott zahlt den Preis. Paulus schreibt, durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sünde geschehen. Und wir fragen uns vielleicht diese Frage, warum kann Gott nicht einfach so vergeben? Ich kann das doch auch. Ja? Menschen bitten mich um Vergebung oder manchmal tun sie es auch nicht und ich vergebe denen dann irgendwann. Ich muss kein Blut vergießen dafür. Warum kann Gott das nicht so machen? Aber wir vergessen dabei eine Sache. Vergebung kostet immer etwas. Wenn uns jemand ungerecht behandelt, dann haben wir zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, wir rächen uns. Wir können uns dann überlegen, wie wir es ihm oder ihr so richtig heimzahlen können. Und ich muss zugeben, allein das Planen macht manchmal schon so richtig Spaß, oder? Einfach mal so drüber nachzudenken. Wir machen das ja nicht in der Regel, aber man könnte, ja? Und man kann diesen Plan, manchmal macht man das ja doch, auch irgendwie in die Tat umsetzen. Und das Unrecht ist dann irgendwie ausgeglichen. Beide haben Unrecht erlitten. Aber es gibt ein Problem dabei. Das Böse gewinnt. Du wirst härter. Du wirst ein Mensch, der misstrauischer wird. Dein Gewissen stumpft ab. Deine Hemmschwelle für die nächste Racheaktion sinkt. Du wirst fieser. Und dein Gegner wird wahrscheinlich seine Schuld nicht einsehen. Auch er wird härter und unnachgiebiger. Und wahrscheinlich wird er dir das auch wieder zurückzahlen wollen. Also die eine Möglichkeit ist, wir rächen uns. Aber das Böse gewinnt und beide zahlen. Die zweite Möglichkeit, wir vergeben. Dann leiden nur wir, nicht der andere. Wir ertragen den Verlust an Rufschädigung, die der andere uns zugefügt hat. Wir ertragen den und wir tragen den finanziellen Schaden. Mit Glück sieht es der andere ein und bittet uns vielleicht im Nachhinein noch um Vergebung. Aber der Vorteil ist, dein Gewissen bleibt sanft, das Böse gewinnt nicht. Aber einer zahlt auf jeden Fall. Egal wie wir uns entscheiden, bei Vergebung zahlt immer einer. Vergebung kostet immer etwas. Und wenn wir sehen, dass sogar auf menschlicher Ebene Schuld nicht einfach ohne Preis vergeben werden kann, warum sollte es auf kosmischer Ebene anders funktionieren? Wie soll ein liebender Gott, der sich gegen die Ungerechtigkeit in dieser Welt stemmt, einfach sagen, Schwamm drüber, es ist nicht so schlimm. Die einzige Möglichkeit ist, indem er die Schuld selbst bezahlt. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Gott bezahlt selbst. Und ich kann das verstehen, dass man sagt, ey, boah, warum braucht man hier Blut und Vergebung? Das ist martialisch, das ist barbarisch. Das ist doch so eine antike Vorstellung. Wisst ihr, was die Vorstellung in der Antike war von einem Opfer, das Schuld bezahlt? Das Sühne schafft? Es gibt diese Sage von Iphigenie. Das ist die Tochter von dem Agamemnon. Und die wird geopfert, zumindest in dem einen Teil der Sage oder in der einen Version davon, weil Agamemnon die Gottheit verärgert hat. Das ist die antike Vorstellung. Der Schuld auf sich geladen hat, muss irgendein Opfer bringen, um die Gottheit zu besänftigen. Aber was steht hier in diesem Text? Wer hat hier das Opfer gebracht? Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Das, was Gott tut, ist das exakte Gegenteil von dem, was die antike Vorstellung ist von Schuld und Opfer. Und hier hilft uns dieses Bild von der Dreieinigkeit, das oft so kompliziert ist. Gott opfert nicht das fremde Blut. Gott nimmt nicht irgendeinen Menschen oder nimmt irgendjemandem irgendetwas weg und sagt, okay, das ist jetzt das Opfer, das wählen wir aus. Gott opfert nicht fremdes Blut, er opfert sich selbst. Er bringt das Opfer, seinen eigenen Sohn und nicht den von irgendjemand anderem. Jesus starb, um Sühne zu erwirken und uns vor dem Zorn Gottes zu bewahren. Und jetzt der letzte Gedanke, warum musste Jesus sterben? Jesus musste sterben, um unsere Herzen zu verändern. Wagen wir noch einen letzten Blick auf die Worte von Paulus. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Wenn er Nachsicht übte, geschah das im Hinblick auf das Sühneopfer Jesu. Durch dieses hat er jetzt in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Und das Wort, das hier mehrmals vorkommt, ist das Wort gezeigt oder unter Beweis gestellt. Und das müssen wir sehen, dass das Kreuz nicht nur etwas ist, an dem eine legale, kaufmännische Transaktion unserer Schuld stattgefunden hat, sondern es ist auch eine Demonstration von Gott gewesen, um unsere Herzen zu verändern, um uns zu zeigen, wie Gott ist. Und wie ist dieser Gott? Das schreibt Paulus hier. Dieser Gott ist gerecht. Er ist der, der den Preis selbst bezahlt hat, um uns von unserer Schuld zu befreien. Wer von euch hat die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle gesehen? Jetzt dürft ihr es zugeben. Ja, das glaube ich in jedem Leben. Wir hatten viel höhere Quoten in Deutschland. Ja? Aber wer solche Geschichten mag, von einer romantischen Hochzeit, es gibt eine, die ich euch erzählen möchte. Wir haben vorhin davon gesprochen, dass es im Alten Testament diese Idee eines Lösers gab. Eines Lösers, der jemanden aus der Schuldsklaverei, aus der Schuldknechtschaft befreien konnte, herauskaufen konnte. Und es gibt im Alten Testament eine herzerwärmende und eine herzzerreißende Geschichte, wie das in die Tat umgesetzt worden ist. Es ist die Geschichte von Ruth. Und Ruth war eine Ausländerin, eine Nichtjüdin. Und sie hat ein schweres Schicksal erlebt, denn ihr Mann, ihr Schwager und ihr Schwiegervater sind verstorben. Und dann macht sich irgendwann ihre Schwiegermutter wieder auf den Weg in ihre alte Heimat Israel. Und Ruth entscheidet sich aus einer unglaublichen Treue dazu, zu sagen, ich gehe mit dir. Ich gehe mit dir, mit meiner verwitweten, mittellosen Schwiegermutter in ein fremdes Land, in der ich als Ausländerin leben soll. Und daraus sind diese bekannten Worte entsprungen. Ich folge dir, wohin du auch gehst. Und Ruth geht mit und lebt in Armut in diesem Land. Naomi gehört dort ein kleines Stück von einem Feld, aber das hat sie durch Schuldknechtschaft verloren. Und es ist zum Glück heute zumindest in Teilen anders. Aber alleinstehende Frauen in der damaligen Gesellschaft, die sehr patriarchalisch geprägt war, das ist der Inbegriff von Armut. Und Ruth, die Ausländerin, trifft dann auf der Suche nach Nahrung auf einen Mann, der heißt Boas. Und der erlaubt ihr, auf ihrem Feld so die Reste einzusammeln, die seine Arbeiter nicht mitgenommen haben. Und er weist seine Arbeiter an, Ruth zu beschützen, ihr nichts anzutun. Denn in der damaligen Kultur war Ruth als mittellose, als wehrlose Ausländerin in großer Gefahr, von Männern missbraucht zu werden. Und abends kommt sie nach Hause und erzählt das ihrer Schwiegermutter und sagt, dieser Mann Boas, der hat mir erlaubt, auf diesem Feld zu sein. Und dann sagt Naomi, ihre Schwiegermutter, dieser Boas könnte unser Löser sein. Er ist ein entfernter Verwandter von uns. Er könnte uns aus unserer misslichen Lage befreien. Und dann schmieden die beiden einen kühnen Plan. Ruth schleicht sich nachts, ja, in diese gefährlichen Gesellschaft, schleicht sie sich nachts zu dem Ort, wo Boas schläft und legt sich, warum auch immer, unter sein Gewand oder unter seine Decke an seine Füße. Und Boas wacht morgens auf und erschrickt, weil da auf einmal eine Frau liegt. Ja? Und er ist verwirrt und fragt sich, was ist denn hier los? Und sie sagt, breite den Saum deines Gewandes über mich. Heirate mich, liebe mich und erlöse mich und meine Familie. Sie sagt im Endeffekt, rette uns. Und Boas tut es. Er sagt, ich will dein Löser sein. Ich werde das Land zurückkaufen. Ich werde aus meinem Vermögen eure Schulden bezahlen. Aber das Krasse ist, Boas regelt nicht nur den finanziellen Teil. Er löst nicht nur ihre Schulden ab, er heiratet Ruth. Er liebt sie. Er regelt nicht nur die finanzielle Seite. Alles, was er hat, wird ihres. Er flutet ihr Leben mit Liebe und Ehre. Was für eine nette Geschichte, oder? Wäre es nicht schön, wenn sie uns auch passieren würde? Ultimativ gesehen ist das passiert. Jesus ist der ultimative Erlöser für uns. Er ist auf diese Erde gekommen und ist Mensch geworden. Er hat all seine Herrlichkeit zurückgelassen. Was hat es ihn gekostet, uns zu erlösen? Es hat ihn nicht nur sein Vermögen gekostet, es hat ihn sein Leben gekostet an diesem Kreuz. Er hat Sühne geschaffen, und zwar selbst. Nicht irgendein anderer wurde genommen, um für unsere Schuld zu bezahlen. Nicht wir mussten für unsere Schuld bezahlen, sondern Jesus hat selbst unsere Schuld gesühnt. Wisst ihr, was bedeutet es, Christ zu sein? Christ zu sein bedeutet nicht zu sagen, oh, ich fange jetzt endlich an, mich wirklich anzustrengen. Ich fange jetzt endlich an, regelmäßig zu beten. Ich fange jetzt endlich an, regelmäßig in den Gottesdienst zu gehen und wirklich ein gutes Leben zu führen. Versteht mich nicht falsch, das sind alles gute Dinge. Aber um Christ zu werden, muss man sagen, breite dein Gewand über mir aus. Erlöse mich, Jesus. Sei mein Erlöser. Und wisst ihr, was Jesus dann sagt? Er sagt, ich will es sein. Ich will es tun. Und dann kommt er nicht nur, um die kaufmännische, die finanzielle Seite unserer Schuld irgendwie zu regeln, sondern er kommt in unser Leben mit allem, was er hat. Er bringt uns in die Familie und begabt uns und gibt uns seinen Heiligen Geist. Das ist das, was Jesus an diesem Kreuz demonstriert hat. Gott ist gerecht und Gerechtigkeit fordert ihren Preis. Aber Gott bezahlt diesen Preis selbst. Dieser Gott ist anders als der Gott der meisten anderen Religionen. Die meisten Religionen sagen, du musst dies oder das tun, um diesem Gott irgendwie gnädig zu stimmen und deine Schuld zu sühnen. Aber dieser Gott ist anders. Dieser Gott ist heiliger und gerechter als alle anderen. Dieser Gott fordert perfekten Gehorsam. Und in dem, was Jesus Christus auf dieser Erde und an diesem Kreuz getan hat, hat er ihn bekommen. Aber auf der anderen Seite ist er viel liebender als dieser aufgeklärte Gott der westlichen Welt, der alle lieb hat und der sonst auch nichts viel anderes leisten kann. Denn was hat es diesen aufgeklärten Gott, der jeden liebt und der nie zornig wird, gekostet, uns zu lieben? Überhaupt nichts. Was hat es Jesus Christus gekostet, uns zu lieben? Alles. Wisst ihr, Angst zu haben von einem Gott, der mich vielleicht irgendwann mal bestraft, ist zwar vielleicht effektiv, ja, weil ich mich aus Angst richtig verhalte. Aber Angst verändert keine Herzen. Angst erzeugt keine Liebe. Aber Liebe erzeugt Liebe. Und Liebe, die gekostet hat, ist nichts wert. Aber Gott hat uns an diesem Kreuz ein für alle Mal seine Liebe gezeigt, um unsere Herzen zu verändern und zu prägen. Wir haben gleich zwei Möglichkeiten, uns das nochmal zu vergegenwärtigen. Wir können gleich hier nach vorne kommen und nochmal ganz persönlich im Abendmahl in Anspruch nehmen, mit Brot und Wein und sagen, ja Jesus, ich nehme das für mich in persönlichen Anspruch, dass du mein Erlöser bist. Erlöse mich von meiner Schuld. Das, was an diesem Kreuz geschehen ist, das gilt für mich und das soll für mich gelten. Vielleicht ist es heute das erste Mal, dass du das tust. Vielleicht ist es heute das erste Mal, dass du das sagst. Dann lade ich dich ein, heute in diese Familie Gottes zu kommen, indem du sagst, ja Jesus, ich nehme heute zum ersten Mal bewusst dieses Abendmahl, um zu bekennen, du sollst mein Erlöser sein. Du sollst mein Herr sein. Und jeder andere, der sagt, Jesus ist mein Erlöser, mein Herr, ist herzlich eingeladen, sich das heute nochmal so ganz praktisch in diesem Abendmahl zu vergegenwärtigen. Und es wird auch die Möglichkeit geben, hinten im Foyer für dich beten zu lassen. Denn wisst ihr, es ist eine Sache, beschreiben und beantworten zu können, warum dieser Jesus für uns gestorben ist. So wie es eine Sache ist, zu wissen, dass Honig süß ist. Vielleicht sogar den Zuckergehalt und die anderen Nährstoffe zu kennen. Aber es ist etwas völlig anderes zu schmecken, wie süß Honig ist. So wie es etwas völlig anderes ist, wenn uns der Heilige Geist die Augen dafür öffnet, wie geliebt wir sind durch das, was an diesem Kreuz geschehen ist. Und dafür möchten wir gern für dich beten, dass der Heilige Geist dir neu die Augen dafür öffnet, wie geliebt du in Jesus Christus bist. Und dass er dir sozusagen die Augen deines Herzens erleuchtet, dass du mehr und mehr entdecken kannst, wie geliebt du bist. Lass uns beten und lass uns dann gemeinsam das Abendmahl feiern. Lass uns das persönlich nochmal bekennen, warum oder dass dieses Opfer von Jesus, warum er starb, auch für uns persönlich gilt. Jesus Christus, ich kann das oft nicht ermessen, was du für uns getan hast. Aber ich danke dir dafür. Und ich möchte das für uns alle bitten, dass du uns durch deinen Geist die Augen unseres Herzens öffnest, damit wir mehr entdecken, dass die Antwort auf diese Frage, warum du gestorben bist, nicht nur irgendeine theoretische ist, sondern dass das ganz viel mit unserem alltäglichen Leben zu tun hat und dass das der größte Schatz ist, den wir hier auf dieser Erde bekommen können. Amen.